weil wir natürlich nicht, wie man es an der Uni lernt oder wie wir in Büchern lesen können, den perfekten Nachfolgeplan hatten. Mhm. Wir hatten eigentlich gar keine Planung. Er hatte einen Plan und das war's. Den hat er auch nicht mitgeteilt, vorsichtshalber.
Manchmal verändert ein einziger Anruf dein ganzes Leben. Für Larissa Zeichert kam dieser Anruf mitten in ihrer Konzernkarriere weit weg von zu Hause. Ihr Vater war gestorben, plötzlich, unerwartet. Und mit ihm auch jede Planung für die Zukunft. Was blieb, war ein Familienunternehmen, das geführt werden musste. Zusammen mit ihrer Schwester Arabella Ternser stand sie vor einer immensen Aufgabe. Ein Unternehmen ohne Geschäftsführer, offene Gehälter und die eigene Trauer, für die kaum Zeit blieb. Larissa Zeichert und Arabella Ternser führen heute gemeinsam die LAT-Gruppe. Larissa erzählt von improvisierten Notfallplänen, Bankenverhandlungen mit Baby auf dem Arm und davon, warum Nachfolge selten einfach ist, aber immer gestaltbar. Willkommen bei Goldelse, dem Firmenpodcast der Berliner Volksbank. Los geht's.
Nachfolge beginnt mit dem Thema Vergänglichkeit. Und wie geht's danach weiter? Wie war der Tag, als du erfahren hast, als dein Papa gestorben ist? Wie schnell kam der Gedanke, oh Gott, da kommt jetzt was Privates, Trauer auf mich zu, aber ich muss auch Verantwortung übernehmen?
Ich glaube, in Familienunternehmen kommt der Gedanke deutlich früher, nämlich am Frühstückstisch, und zwar in der Kindheit. Also dieses Bewusstsein, wir haben ein Familienunternehmen und wir müssen alle was dazu beitragen, dass es dieses Familienunternehmen gibt, prägt mich seit Kindheitstagen. Natürlich ist der Moment, wo dann alles so plötzlich kam, trotzdem ein ganz anderer, weil ich eine eigene Karriere hatte, in einem großen Konzern auch aktiv war, in der Schweiz gelebt habe und eigentlich lange abgeschlossen hatte mit dem Thema Nachfolge. Also meine Schwester war bereits im Unternehmen, war die prädestinierte Nachfolgerin und mein Vater wollte auch laut eigener Aussage noch so mindestens 20 Jahre machen, aber hat er halt nicht mehr geschafft. Und ich glaube, dieser plötzliche Tod, also er ist an einem Herzinfarkt nachts gestorben, der hat nochmal was in Bewegung gebracht, was unplanbarer ist.
Das Wort Unplanbarkeit, was ist denn unplanbar gewesen in der Situation?
Also mein Vater, muss ich sagen, war ja Gründer auch der LAT-Gruppe und hatte eben so seine eigenen Wege und war doch auch noch typisch Patriarch. Sein Wort zählt, was positiv ist, aber in der Nachfolgeregelung manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nicht, wie man es an der Uni lernt oder wie wir in Büchern lesen können, den perfekten Nachfolgeplan hatten. Mhm. Wir hatten eigentlich gar keine Planung. Er hatte einen Plan und das war's. Den hat er auch nicht mitgeteilt, vorsichtshalber.
Ja, nicht mitgeteilt?
Naja, schon. Also mit meiner Schwester haben wir viel darüber geredet. Sie war ja im Unternehmen. Was machen wir, wenn? Aber weniger mit ihm. Ich glaube, was uns auch gerettet hat, wir sind vier Schwestern, ist dieses ständige Was-wäre-wenn-Spiel.
Also, das habt ihr untereinander gespielt?
Wir haben es immer gespielt.
Ach was.
Immer öfter darüber geredet, was machen wir eigentlich, wenn er mal nicht mehr ist? Was machen wir, wenn er plötzlich umfällt? Und tatsächlich haben wir ohne Druck in so einer, manchmal beim Abendessen, so einen Plan erarbeitet. Was passiert? Die ersten 10 Tage, die ersten 100 Tage. Und als es dann so gekommen ist, haben wir es mit Buntschrift geschriebener Zettel, ne? Ist jetzt nicht mit einem Berater ausgearbeiteter Megaplan, sondern einfach eigentlich ein Verständnis untereinander, wer hat welche Rolle und wie gehen wir dann in der Situation voran. Und in dem Schockmoment, als er dann wirklich gestorben ist, haben wir den Zettel abgearbeitet, weil wir konnten uns daran festhalten.
Echt, das hört sich echt abgefahren irgendwie letztendlich.
Ja,
das gab.
Ich weiß gar nicht, warum wir uns so genau an den Plan gehalten haben. Aber irgendwie ist es natürlich ratsam, und ich glaube, in jeder Situation sowas zu machen. Es macht resilient, ohne Druck Fragen zu stellen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die Angst machen. Und mein Vater konnte es nicht so gut, glaube ich, über seinen Tod sprechen. Was ist, wenn er nicht mehr ist? Verstehe ich auch. Wer möchte so ein Gespräch schon gerne führen? Aber am Ende ist die Verantwortung ja dann auch bei uns Kindern. Er ist ja sowieso nicht mehr da und wir in dem Moment auch keine Kinder mehr. Ich war ja über 30. Meine Schwester auch. Die anderen waren noch ein bisschen jünger. Aber wir waren ja alle in einem Alter, wo wir mitten im Leben stehen und durchaus Verantwortung tragen können und müssen.
Du hattest deine eigene Karriere, Schweiz, ihr hattet den Notfallplan und trotzdem gab es bestimmt den Moment, wo ist denn dir klar geworden, ich muss da jetzt rein?
Ja, in dem Moment.
Im selben Moment, ja?
Also wenn man so einen Plan macht und vielleicht hatten wir den ein bisschen naiv geschrieben, ist dann auch ganz gut so, weil wenn man den zu sehr durchdenkt, dann kommt ja im Kopf auch schnell Nein, aber. Also da gibt es dann 1000 Gründe, warum es nicht geht. In dem Moment, als meine Schwester mich angerufen hat, war klar, hier sind eine Menge Arbeitsplätze, die eigentlich auf der Kippe stehen. Und wir müssen diese Arbeitsplätze schützen. Ich glaube, es ist auch was wir als Kinder schon gelernt haben. Dieses LAT steht über allen. Und die Verantwortung, die damit einhergeht, der sollten wir gerecht werden. Die Form war nicht vorgegeben, also es war nicht vorausgesetzt, dass wir es machen, aber dass wir uns im ersten Moment drum kümmern, schon. Bei uns waren natürlich auch die Löhne relativ schnell fällig und im Infrastrukturbau, da stoppt dann auch die Baustelle, wenn das Geld nicht kommt, verständlicherweise.
Mhm.
Also, dass wir eine ziemlich hohe Zeitdrucksituation hatten, aber gleichzeitig alle vier, muss ich sagen, ein hohes Verantwortungsgefühl und wir wussten, jetzt ist jetzt.
Das heißt, ihr hattet zwar einen Plan, ihr musstet aber auch irgendwie improvisieren gleichzeitig.
Ja, total, das andere Leben hält ja nicht an.
Du hast gerade Löhne angesprochen, ganz spannend. Warum, wenn mit dem Tod des Vaters, warum stoppen da auf einmal Löhne?
Ja, wenn man keinen Geschäftsführer mehr hat und keinen Prokuristen, dann kann man auch keine Zahlung auslösen.
Kein Prokurist, den gab niemanden, der Prokurist, auch nicht deine Schwester.
Doch, wir hatten, meine Schwester hatte keinen Prokurer zu dem Zeitpunkt. Wir hatten noch jemanden, ein Glück, eine alte Assistentin von meinem Vater, aber auch nicht über alle Firmen. Das war die ersten Tage echt ruckelig, kann ich nicht anders sagen. Dann ist ja der zweite Punkt, den man so vielleicht nicht auf dem Schirm hat, ich glaube, man nennt den Todesschein. Also der bestätigte Tod eines Menschen, der liegt nicht sofort vor. Das Standesamt ist dafür zuständig und sowas dauert ein paar Wochen. Aber ohne den tritt auch der Abfall nicht ein. Also man schwingt da so zwischen den Dingen und sowas ist ganz gefährlich für eine Firma, weil gerade im Bau und wir arbeiten unter hohem Zeitdruck, wir sind am Gleis unterwegs in der Elektromontage, die Strecken müssen fertig werden. Die Züge sollen fahren. Und wenn die nicht fahren, zahlen wir auch hohe Strafen. Bedeutet, in diesem Nebel zwischen tot und für tot erklärt und rechtlich eingeleiteten Nachfolge liegen 1-2 Monate, in denen aber trotzdem ja jeder verdient hat, auch seinen Lohn zu kriegen und eben das ganze Team rausgeht und arbeitet und Kunden auch nicht warten und fragen, ja, was ist denn jetzt? Ist vielleicht die Besonderheit in Familienunternehmen. In Konzernen ist sowas mit mehreren Vorständen schon oft ganz anders gelöst.
Was war eure Lösung? Wie habt ihr das hinbekommen?
Rückwirkend kann ich ja sagen. Ja, wir haben auch da viel improvisiert. Wir hatten ganz viel Glück. Unsere heutige Prokuristin hatte, ich glaube, 2 Tage vorher eine Operation am Knie. Die hat auch an dem Tag gewusst, jetzt ist jetzt und hat uns angerufen und gesagt, ja, ich weiß, ich bin krankgeschrieben, ich komme rein. Ich mache alles. Ich helfe euch. Und sie wusste erstens, die Löhne sind bei uns schon auf Termin. Wir haben ja auch eine Buchhaltung gelegt. Das größte Thema war eigentlich, die Banken zu beruhigen.
Mhm.
Dass sie uns auch die Zahlung ausführen lassen. Die rechtliche Grundlage dafür war eben nicht 100% da. Und die Sorge der Bank, jetzt kommen hier die Mädels und machen den, im Grunde ja Tiefbaubude, machen das Baugeschäft. Was wissen die eigentlich davon? Kennen die sich aus? Die war natürlich sofort da. Also die Anrufe kamen schnell. Jetzt sind wir typisch Familienunternehmen. Wir hatten nicht die riesigen ausstehenden Kredite, wir hatten aber auch keine gute wirtschaftliche Zeit. Also wir waren in einer deutlichen Schräglage und wer wüsste das schneller als der Steuerberater und die Bank?
So. Natürlich.
Es waren keine einfachen Gespräche, sage ich ganz ehrlich. Ich bin meinen Eltern nach wie vor dankbar, dass wir eine gute Ausbildung genießen durften. Und meine Schwester, die hat erst Business studiert und später noch Biologie, aber sie ist in diesem BWL-Thema zu Hause. Ich selber bin Ingenieurin. Wir konnten schon ein bisschen Wissen aufs Papier bringen. Interessanterweise, mein Vater damals übrigens mit Hauptschulabschluss aus der Ausbildung rausgegründet, hatte aber ja ein anderes Standing, weil er alles selber aufgebaut hat. Und es war für mich ganz, ja, eigentlich beängstigend und auch besonders, erstmal zu verstehen, wie die Systeme der Banken, wie die Risikobewertung der Bank funktioniert. Und ich hätte ja gedacht, vorher in meiner Konzernkarriere habe ich schon ordentlich was auf den Zettel gebracht. Aber irgendwie war es nichts mehr wert in dem Moment, als ich dann Nachfolgerin war.
Gab es so Momente, wo du sagst, da hatte ich jetzt richtig Angst um mich, um die Familie, um das Unternehmen?
Also um die Familie nicht, wir waren ja alle gesund.
Na, aber vielleicht auch manchmal fangen ja vielleicht auch Diskussionen und sonst was an. Da können ja Themen rauskommen. Ich denke, das ganze Thema Erbe spielt da ja auch mit rein, was selten unkompliziert oder einfach von der Bühne geht.
Familienunternehmen ist nie einfach und so eine gesunde Streitkultur gehört auch dazu. Was aber noch viel wichtiger war, und das hatten wir vorher vereinbart. Wir haben nach 2 Monaten, als wir so die groben Dinge erstmal auf den Weg gebracht hatten, uns das wirklich gegönnt und mehrere Sessions mit einer Familienpsychologin gemacht, um festzustellen, wo wollen wir eigentlich hin, was sind unsere persönlichen Ziele und was ist unsere gemeinsame Unternehmensstrategie. Ich glaube, ohne sie hätten wir es nicht so geschafft. Wir haben da auch gestritten, also ich finde das auch ganz normal, das Leid gehört dazu, kann auch sehr produktiv sein, aber eben am Tisch. Und danach sind wir zusammen Mittagessen gegangen als Geschwister. Und der Unterschied, also die Emotionen da zu lassen, wo sie hingehören, ich glaube, der ist ganz wichtig.
von außen stelle ich mir das so vor. Ich kann es mir ja, muss ich mir ja nur irgendwie versuchen vorzustellen. Und zwar, man kommt in so ein Unternehmen rein und da sind ja so, wer, wo, wie wirklich hinter den Kulissen nochmal die Macher, wer hat was zu sagen, so, ne? Dass man, und wenn man dann von außen da so reinkommt, weil man ja eben vielleicht im Konzern gearbeitet hat, weit weg, sich in diese Strukturen muss man sich ja reinarbeiten, die verstehen, die aufknacken, die zu sich zu Nutzen machen. Gab es sowas, so einen Moment?
Ich glaube, die ganzen ersten 5 Jahre waren bei mir nur Lernkurven. Also ich habe auch wahnsinnig viele Fehler gemacht, weil ich dachte, aus dem Konzern kommt, wir machen zum Beispiel erstmal einen Workshop. Wir müssen digitaler werden, sagte ich. Also ich komme, was wolle, wir werden digital. Ich breche jetzt übers Knie, wir machen mal gleich einen Workshop. Die Antwort für den Workshop hatte ich vorsichtshalber auch schon mitgebracht. Ich habe gleich alle Fehler auf einmal gemacht. Ich habe da echt viel Vertrauen auch zerschossen. Ne? In diesen, ein ganz neuer Raum, dachte ich, ist besonders. Dann haben alle viele Ideen, hat sich aber keiner wohlgefühlt. Aber eben aus diesen Lernkurven was mitzunehmen, ist, glaube ich, langfristig viel wichtiger, als die Fehler zu vermeiden.
Mhm.
Und es hat uns auch irgendwie zusammengeschweißt. Aber ja, die ersten Jahre waren nicht leicht. Wir sind auch 4 Frauen. Und meine Schwester und ich sind ja aktiv, aber die anderen beiden sind auch Gesellschafterinnen. Ich sag mal so, ich habe immer gesagt, wir wurden auf den Baustellen mit offenen Armen empfangen, aber nicht aus den richtigen Gründen. Es war immer so, guck mal, die Mädels. Ah, das sind eure Chefinnen. Ah, okay, das ist interessant. Ich habe sehr früh in meiner Zeit bei LAT ein Netzwerk gegründet. War unsere erste große Messe und ich dachte, okay, ich bin als Frau da fast alleine. Ich war da vorher schon mal. Ich wusste, ich werde nach einem Kaffee gefragt und maximal für die Hostess gehalten. Ich hatte dann jedenfalls gedacht, das mache ich nicht mit. Ich brauche irgendwas, um meine Batterien aufzuladen. Mhm. Die Messe geht 4 Tage, 5, wenn man den letzten Tag so mitzählt. Aber ich wusste, nach 2 Tagen brauche ich irgendwas. Also für mich selber. Weil es hört sich jetzt vielleicht alles stark an, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich gehe auch auf Toilette weinen, wenn alles schief läuft. Macht dann jeder von uns, ja. Und ich dachte dann, okay, wie mache ich diesen Anker? Wie schaffe ich, auf der Messe durchzuhalten? Weil ich wusste, wir müssen die Auftragsbücher vollkriegen. Wir müssen gut aussehen nach außen, als wenn alles funktioniert. Und innen wusste ich, es läuft ja noch gar nichts. Und ich habe dann alle Frauen, dachte ich, alle, die so auf der Messe sind, zum Mittagessen eingeladen. Ich habe vorher hochgerechnet, so viele können es ja gar nicht sein. Ist die weltweit größte Verkehrsmesse, aber trotzdem war ich mir irgendwie sicher, das sind nicht so viele. Habe mir 2 Partner gesucht, und zwar die IHK und Berlin Partner, um das Ganze offizieller zu machen.
Okay.
Und habe zum Ladies Lunch eingeladen und habe richtig pinke Einladungen verschickt, knallhart. Ich dachte, jetzt erfülle ich den Stereotyp volle Lotte. Und tatsächlich, wir wurden überlaufen, es waren deutlich mehr Frauen, als ich für möglich gehalten hatte. Aber was viel besonderer und wichtiger war, der Bedarf für sowas war da und ich hatte von jetzt auf gleich ein Riesennetzwerk, weil ich ja die Einladende war.
Also könnte man, wenn man das so als Tipp nach außen gibt, dass ich übernehme ein Unternehmen, bau dir Netzwerke auf.
Auf jeden Fall. Schaff dir deine eigene Wahrheit. Manchmal hilft's.
Würde ganz gerne auf diesen finanziellen und dieses ganze Bankenthema, weil das natürlich, glaube ich, immer so einer der großen Knackpunkte ist in so einer Situation, sich was trauen in einer Schieflage. Ja? Wie ist denn die Liquidität in der Zeit gewesen? Und wie kriegt man dann, wenn sie vielleicht schwierig war, das Vertrauen der Banken, Investoren und so weiter, wie kriegt man es eigentlich hin?
Wir hatten keine Liquidität. Wir hatten eine wirtschaftliche Schräglage und wir hatten vorsichtshalber unserer Belegschaft schon gesagt, dass wir weitermachen, bevor wir die Zahlen angeschaut haben. Ich glaube auch daran, dass wir dieses Weitermachen innerlich brauchen, um mit solchen Zahlen dann umgehen zu können.
Ganz kurz nur eingehakt, rückblickend, war das ein Fehler oder positiv, dass man der Belegschaft das vorher gesagt hat? Weil das hört sich an, als wenn man sich...
Also war ein Fehler, aber aus jedem Fehler lernen wir und ich glaube, es war der einzige Weg. Wenn wir nicht so naiv daran gegangen wären, hätten wir es uns nicht getraut.
Die Leute mitzureißen auch in dem Moment.
Und wir hätten auch vor allen Dingen nicht geschafft, sie zu überzeugen. Wenn wir erst die Zahlen gesehen hätten und dann unsere Mitarbeiter, wären wir ja vielleicht, vielleicht hätten sie uns schneller durchschaut. Also die ersten Tage war das dann irgendwie so ein Ankommen und checken, die reale Lage ist schwierig. Aber ich muss das auch sagen, meine Schwester ist auch sehr gut da drin, sehr schnell Lösungen. Hm. Was können wir jetzt machen? Wie können wir damit umgehen? Also dazu kann ich auch nur raten, in so einer Situation alles runterbrechen in kleine Hürden und dann überlegen, wie man die einzelnen Themen löst. Zum Beispiel Liquidität. Wir wussten, die Löhne sind fällig und wir waren nicht liquide. Wir hatten einen ganz tollen Bereichsleiter, der ist heute Geschäftsführer auch in einer unserer Firmen. Der hat dann gesagt, ja, ich rufe alle Lieferanten an, ob wir später zahlen können. Und ich rufe alle Kunden an und frage, ob sie früher zahlen können. Und das hat er gemacht. Er hat sich da richtig reingehangen. Und dann hatten wir die Liquidität für den Lohn.
Das würde mich jetzt nämlich genau kurz mal zu dem Anfang an der Stelle wieder bringen. Kann man sowas in einem Notfallplan oder in einer gut vorbereiteten Übergabe, kann man sich auf sowas überhaupt vorbereiten?
Ja, und sollte man. Ist aber vielleicht doch eine Sache, die wir oft auf den Abgebenden schieben oder die Abgebende und die eigentlich das Problem der Nachfolge ist. Also da kann ich nur dazu raten, nicht drücken vor dieser Verantwortung. Auch die Erbschaftssteuer bedarf einen Riesenpuffer. Es ist in Deutschland total falsch gedacht. Die spielt eigentlich fast gar nichts in die Steuerklasse. Ich glaube 0,1%. Aber sie schickt verdammt viele Firmen in die Insolvenz. Und das ist auch mit der neuen Regelung ganz fair gemacht, weil die Grundstücke oft nicht Firmeneigentum sind, sondern Privateigentum. Da wird die Steuer sofort fällig. Und das sind keine liquiden Mittel. Wir hatten zum Beispiel Grundstücke in Mecklenburg-Vorpommern. Die waren im Buch richtig viel wert, aber Käufer gab es zu dem Preis keine. Also es gab eigentlich gar keine Käufer zu keinem Preis, aber die Erbschaftssteuer musste fällig sein. Also die wurde 4 Wochen später fällig. Einfach so. So
unglaublich, ja. Da können wir vielleicht ganz kurz, weil dieses Thema Erbschaftssteuer ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei. Wie war denn vorher die Regelung? Wenn man es ganz kurz überhaupt machen will, dann muss ich sagen, da bin ich komplett blind.
Also ganz kurz, es gibt eine Regelung, die sich nach außen hin super anhört. Wer 7 Jahre die Firma hält, zahlt nur einen Teil Erbschaftssteuer. Wer sie 10 Jahre hält, zahlt keine. Wenn die Arbeitsplätze gleich bleiben, was in Jahren von Corona, von Lieferengpässen und so schon eine Herausforderung ist. Also kein Unternehmen hat ständig die gleiche Mitarbeiterzahl. Und dann gibt es noch ein paar andere Faktoren. Wer jetzt sprengt den Rahmen? Nicht bedacht ist eben, dass eine Firma, die auf einem Grundstück steht, was der Familie gehört, weil eben der Eigentümer es selber gekauft hat, aus steuerlichen Gründen vielleicht in der GbR gelassen hat. Diese Dinge werden sofort fällig und die werden eben zu einem Verkehrswert bemessen und da wird eine Erbschaftssteuer, da kommt ein Schein, kommt reingeflattert mit der Post und dann hat man 4 Wochen Zeit, dann ist das Geld beim Finanzamt. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, der andere Punkt, der in der Situation nicht hilft, ist, dass es für die Erbschaftssteuer, glaube ich, soweit ich weiß, bis heute keinen Kredit gibt. Man kann sich also nicht Geld leihen, um die Erbschaftssteuer zu zahlen. Jedenfalls nicht ohne Sicherheiten. Und ein Betrieb selbst ist in dem Moment aber keine Sicherheit. Und die Grundstücke, gerade wenn die Lage wirtschaftlich schwierig war, ja oft schon als Sicherheit genutzt, sodass wir als Nachfolger dann ganz wenig Spielraum haben. Und sowas sollte besser geplant werden.
Kann man das in kurz sagen? Wie kann man sowas planen?
Also der Steuerberater legt dann gerne alles in eine KG. Das reicht aber nicht. Da müssen wir auch immer vorsichtig sein. Wirtschaftsprüfer und Steuerberater agieren ja rückwirkend. Sie arbeiten mit Zahlen, die schon gewesen sind. Deswegen da rate ich immer dazu, hey, gerade in der Nachfolge nicht nur auf die hören. Wir müssen auch immer in die Zukunft schauen und Prognosen machen. Und ich glaube, der beste Weg, es zu planen, sind stille Reserven. Also Anlagen, die einfach wirklich stabil sind. Ja, da glaube ich, sind Banken dann doch gute Berater. Überlegen, welches Geld ich wie anlegen kann, um im Notfall darauf zugreifen zu können.
Kannst du mich mal auf so ein Gespräch mit so einem Banker in diesen Tagen mitnehmen? Ich will mir das einfach nur mal vorstellen. Man geht da rein, man ist selber psychisch in einer schwierigen Verfassung und weiß aber, jetzt wird gerade ein unangenehmes Gespräch.
Also wie viel Ehrlichkeit verträgst du?
Ich vertrage volle Kanne, bitte.
Ich hatte ein Gespräch mit einem Banker. Ich war hochschwanger, als mein Vater gestorben ist.
Ach, das auch noch?
Ja, es war aber am Ende natürlich ganz gut, weil ich irgendwie, ja, dann meine Elternzeit stand kurz bevor, die konnte ich dann nutzen und ich hatte dann auch genau 2 Tage. So. Und ich weiß, eine Woche, nachdem meine Tochter geboren wurde, saß ich bei einem Banker mit dem Baby und ich wusste genau, ich habe eine halbe Stunde Zeit, das fertig zu verhandeln, weil da muss ich stillen. Und ich hatte wirklich Besseres vor, als vor dem Banker zu stillen. Und dieser Zeitdruck hat mir nicht geholfen. Ich habe am Ende auch dann trotzdem ja, vor ihm langgezogen. Das war mir dann auch egal.
Echt?
Ich glaube, war dann sogar gar nicht so schlecht, weil er war dann fertig mit der Situation. Und da habe ich irgendwann gedacht, oh, jetzt habe ich die Überhand im Gespräch. Ja. Ich kann dazu nicht raten. Ich würde es unbedingt strategisch anders planen. Es war wieder so ein Fehler, aus dem ich gelernt habe, weil ich erst dachte, ich muss ganz schnell fertig werden und ich muss mich jetzt dieser Situation anpassen. Ich habe im Laufe meiner Karriere auch als Frau gelernt, wir müssen uns nicht jeder Situation anpassen. Ich hätte auch einfach sagen können, hör mal zu, nach 20 Minuten machen wir eine Pause und sehen uns 1 Stunde später wieder. Habe ich mich nur nicht getraut. In dem Aha-Moment hatte ich ihn dann. Ich habe ihm, glaube ich, leid getan. Die Verhandlung ging dann ganz smooth zu Ende. Aber auf Glück darf man eigentlich nicht setzen, wenn es um Arbeitsplätze geht.
Ja.
Beim zweiten Gespräch war ich schon deutlich besser, glaube ich, auch mit meiner Schwester, da haben wir uns richtig vorbereitet. Da hatten wir eine Bankerin, hat auch geholfen. Sie hatte irgendwie ein anderes Verständnis, kannte unser Unternehmen auch schon sehr lange, war übrigens von der Volksbank und war als Helferin gekommen. Es war ein ganz tolles Gespräch, weil wir zusammen überlegt haben. Sie hat uns natürlich aufgeklärt, welche Hindernisse sie hat, also auch mit dem Risk Management, was sie eigentlich einhalten muss, war da aber sehr transparent und ehrlich gesagt total produktiv. Weil die Regeln wurden ganz klar gesagt, es war nicht so eine Verhandlung, wo es gegeneinander war, sondern irgendwie hatte sie uns klar gemacht, wir schaffen es miteinander oder gar nicht. So, da habe ich dann schon mal Kraft gezogen und beim dritten Gespräch habe ich es endlich geschafft, Experten dazu zu holen. Und das war ein ganz kurzes Gespräch, 1/4 Stunde und war der beste Deal, den wir je gemacht haben.
von den unangenehmen oder sagen wir mal schwierigen Gesprächen, die man extern führen muss, musstet ihr auch entlassen in der Zeit? Gab es auch schwierige Gespräche intern?
Nicht gleich am Anfang. Unser Ziel, wir hatten uns damals strategisch 3 Säulen gesetzt und die erste Säule war unser Team.
Mhm.
Also Mitarbeiter halten, Mitarbeiter weiterbilden und Mitarbeiter gewinnen. Explizit nicht Mitarbeiter gehen lassen. Wenn wir intern zeigen wollen, dass wir für die Zukunft bereit sind, dann ist gehen lassen ein ganz schlechtes Signal. Was ist ein Monatslohn mehr oder 2, wenn es Ruhe für die ganze Belegschaft bedeutet?
Mhm.
Ja, also da das Risiko abwägen und keine Schnellschüsse in so einer volatilen Zeit.
Mhm.
Aber natürlich kommen gleich 3 und sagen, oh, ich weiß ja nicht, ob es euch morgen noch gibt, könnt ihr unser Gehalt 6 Monate im Voraus zahlen?
Ach was, wirklich?
Ja. Menschen, und ist doch auch normal, wer eine Familie hat, hat sehr schnell Existenzangst in so einer Situation.
Das stimmt.
Wer wusste denn, ob wir es schaffen oder nicht? Und da wird auch geredet draußen, da sind Abwerbegespräche. Die Kunden waren sofort auch da und haben mitgekriegt, dass unsere Mitbewerber abwerben. Ne? Also da, ich stand einmal neben jemand auf der Baustelle, der versucht hat, unseren Bauleiter abzuwerben und nicht gemerkt hat, dass ich seine neue Geschäftsführung bin.
Ach was.
Das sind schon so.
Wie bist du damit umgegangen?
Ich gar nicht. Also ich war irgendwie in einer Schockstarre. Auch diese Momente habe ich. Dachte, kann das jetzt wirklich passieren? Er wusste ja, dass ich da bin. Und er hat enorm cool reagiert. Also er hat mich auch gar nicht, also er hat nicht gesagt, na meine Chefin steht doch hier neben mir, sondern er hat einfach gesagt, nein, ich glaube, wir haben eine gute Zukunft vor uns und die möchte ich miterleben. Ich weiß nicht, ob er es auch gesagt hätte, wenn ich nicht da gewesen wäre, aber er hat mir ja in dem Moment ganz viel Kraft und ganz viel Vertrauen gegeben.
Gab es mal eine Phase oder einen Moment, wo du sagtest, mir reicht es, ich steig aus?
Ach ja, die habe ich einmal die Woche. Also die gehören dazu. Und ich glaube, mittlerweile bin ich da auch ruhiger geworden und kann mir dann auch sagen, okay, es wird gerade ein bisschen viel, durchatmen. Ich bin ganz dankbar um unser Tandem, was ich mit meiner Schwester ja habe, weil auch sie diese Momente hat. Es ist unheimlich viel manchmal. Wir haben beide Familie. Ja, wir versuchen die Firma so gut es geht zu führen, aber wir machen Fehler. Und manchmal sind wir selber wütender auf unsere Fehler als irgendjemand um uns rum. Und in den Momenten, da denke ich schon manchmal, oh, ich würde einfach ganz gerne jetzt mal kurz schnipsen und weg sein und damit nichts mehr zu tun haben, weil die Suppe auslöffeln ist manchmal schmerzhaft.
Gab es so einen Moment auch, wo du dachtest, du stehst dir jetzt als Nachfolgerin auch selber im Weg mit Gedanken, mit Handlungen?
Ja, klar. Wir konnten ja auch nicht nach außen kommunizieren, wie schwer vielleicht die ersten Monate wirklich waren und mussten irgendwie immer strahlen. Also dann haben wir auch gesagt, was machen wir? Wir haben kein Marketingbudget. Ja gut, habe ich gesagt, Bauhelm unter den Arm, eine Frau am Bau verkauft sich, egal was. Dann los. Und, das war nicht immer einfach, sich da selber so nach vorne zu stellen. Es fühlt sich auch ganz falsch an. Besonders, wenn man weiß, intern ist gar nicht alles so perfekt.
Ja.
Also da waren schon Momente dabei, wo ich das auch hinterfragt habe und immer dachte, oh, wenn uns jetzt einer durchschaut, wenn jetzt einer auf der anderen Seite auch bei Verhandlungen versteht, dass wir gar nicht so genau wissen, wie wir es eigentlich hinkriegen sollen. Aber dann habe ich mir oft gesagt, alle kochen nur mit Wasser. Und es ist ja auch so. Ich meine, egal wer auf der Welt eine Herausforderung angeht, wir haben doch eigentlich alle die gleiche Möglichkeit. Manche haben eine bessere Bildung, es hilft total.
Ja.
Aber am Ende, alle kochen nur mit Wasser. Muss ich es also auch schaffen.
Nachfolge ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf. Und wer zu spät losläuft, hat oft keine Chance mehr, das Tempo selbst zu bestimmen. Was Larissa Zeichert erlebt hat, zeigt, Nachfolge passiert, ob man bereit ist oder nicht. Doch wer sich früh kümmert, hat Spielraum für die großen Entscheidungen. Und Unterstützung gibt es auch bei uns im Haus der Berliner Volksbank. Das war's für heute bei Goldelse. Ich freue mich, euch Ende März wieder hier zu begrüßen. Mein Name ist Maximilian Klein. Bis dahin, bleibt unternehmerisch.